Guten Morgen. Schön, dass ihr trotz sonnigem Wetter heute Morgen hier seid und nicht am Pool liegt oder so oder am Strand seid. Vielleicht sage ich noch mal kurz zwei Sätze zu mir für die, die mich nicht kennen. Die meisten von euch kennen mich natürlich und auch schon länger. Also ich bin Anne Kern. Ich habe evangelische Theologie studiert und Spanisch und habe einen Master in Romanistik und da einen Schwerpunkt in Literaturwissenschaft. Das sage ich euch jetzt, weil das auch ein bisschen was mit meiner Predigt zu tun haben wird und ihr dann vielleicht besser versteht, warum ich manche Sachen sagen werde. Genau, wenn ihr an die Arche denkt, an die Arche Noah, selbst wenn ihr nicht aus der christlichen Szene kommt, dann werdet ihr wahrscheinlich sofort ein Bild im Kopf haben. Und die meisten von euch werden vielleicht sogar ein Bild aus dem Kindergottesdienst noch im Kopf haben oder aus ihrer Kindheit zumindest. Und wenn ich an die Arche denke, dann kommt mir eher so ein Bild in den Kopf. Die Arche Noah, das ist so eine Geschichte, wenn man schon länger in der Kirche ist, dann hat man die wahrscheinlich schon relativ oft gehört. Und vielleicht habt ihr euch heute Morgen gedacht, oh Gott, warum hat sie denn diesen Text jetzt ausgewählt? Da geht es um Vernichtung der Erde und Menschen, die umkommen. Und das ist tatsächlich auch eine Geschichte, die ja auch zu Recht Menschen triggert und verunsichert und dazu führt, dass Menschen auch sagen, warum lässt Gott sowas zu? Ist Gott denn so ein grausamer Gott? Und wir leben ja auch in einer Zeit, ihr habt es in der Gebetsgemeinschaft auch schon gesagt, in der es tatsächliche Fluten gibt. Wir hatten jetzt wieder gesehen, da auch in Russland in der Ecke, ein großer Tsunami. Also es ist ja irgendwie was, was tatsächlich irgendwo im Hintergrund wir im Kopf ja haben, dass es sowas geben kann, dass Wassermassen Leben vernichten. Und deshalb will ich euch gleich ein bisschen beruhigen, weil in meiner heutigen Predigt geht es nicht um die Vernichtung der Erde und es geht auch nicht so ganz wirklich um die Sintflut. Solche Fluterzählungen wie die Arche Noah, die gab es im alten Orient tatsächlich sehr, sehr viele. Und wenn euch da der Kontext ein bisschen mehr interessiert, der geschichtliche, dann kann ich euch auch gerne nach dem Gottesdienst noch eine Predigt dazu empfehlen. Ich werde mich heute aber insbesondere auf die Arche Noah konzentrieren, weil irgendwie ist es ja auch so ein bisschen mysteriöse Geschichte, diese Arche. Und es ist eben so ein Text, den habe ich schon 100-mal gehört, aber als ich mich mit dem Text dann mal intensiver auseinandergesetzt habe, sind mir viele Sachen aufgefallen, die ich vorher noch nicht bemerkt habe. Und tatsächlich ist dieses Bild, was wir wahrscheinlich alle im Kopf haben, einfach falsch. Wenn ihr an die Arche Noah denkt, dann seht ihr ein Schiff, oder? Mit Bug und Heck, so nach oben. So wie wir uns eben Schiffe vorstellen. Die neueren Übersetzungen, die wir haben, zum Beispiel die Gute Nachricht oder die Hoffnung für alle, die nennt die Arche in dem Vers 14 in unserem Bibeltext auch sofort ein Schiff. Und grundsätzlich ist es auch nicht ganz falsch. Schließlich geht es um ein schwimmfähiges Ding aus Holz. Und ein Schiff ist dann das Erste, was wir als Menschen eben im Kopf haben. Aber das Wort, das wir als Arche kennen, das ist von seiner Form her viel, viel simpler als so ein Schiff. Das hebräische Wort, das wir mit Arche übersetzen, heißt Teva. Und es ist ein Lehnwort aus dem Ägyptischen. Es bezeichnet in seiner Form einfach einen Kasten. Und Kästen sind erst einmal nur rechteckig und haben kein Ruder und kein Segel und kein Steuer und kein Bug. Es gab und gibt immer noch Leute, die tatsächlich zu dieser Arche auch forschen. Und es wurden Münzen gefunden aus der Antike, 1. 2. Jahrhundert nach Christus, wo es erste bildliche Darstellung von der Arche gab, so in christlichen Kreisen. Und da seht ihr, links ist irgendein Kaiser abgebildet und rechts dieser Kasten, wo zwei Menschen rausgucken, das ist die Arche Noah. Da steht das Wort Noe, das altgriechische Wort für Noah. Und so haben sich die Menschen damals die Arche vorgestellt. Da oben seht ihr noch die Vögel, die Taube und der Rabe, die auch eine Rolle spielen in der Geschichte. Und das wäre ein tatsächlich akkurateres Bild der Arche. Es gibt auch Forscher, die das Konstrukt deswegen gern die Quader-Arche nennen. Ich möchte, dass ihr in diesem Bild bleibt, weil es macht Sinn, ich verspreche es euch. Das Wort Teva bezeichnete nämlich in Ägypten vor allem Aufbewahrungsboxen für kleinere Götterbilder, Schreine oder auch Sarkophage, also Särge. Ich finde das deshalb spannend, weil die Arche dann in meiner bildlichen Vorstellung sofort eine andere Form und auch eine andere Bedeutungsebene bekommt, die wahrscheinlich auch für die Menschen damals noch mitklang, wenn sie das gelesen haben, diesen alten Text oder gehört haben. Die Kästen mit den Götterstatuen, also den Abbildern von ägyptischen Göttern, wurden zu besonderen Anlässen, manchmal auf dem Nil oder entlang des Nils, von einer Tempelstadt in die nächste transportiert, in diesen schwimmenden Kästen. Und das wissen wir, weil dieser Brauch noch bis in die Antike so gefeiert wurde und uns daher in griechischen Texten auch überliefert ist. Und der jüdische Schreiber dieser Sinnfluterzählung, der hatte auch mit Sicherheit dieses Hintergrundwissen. Und es ist doch spannend, dass der Gott Israels sein lebendiges Abbild, nämlich Noah und seine Frau und seine Familie, also den Menschen, in einem Kasten in der Theba vor den Wasserfluten schützt und bewahrt. Und interessanterweise finden wir das gleiche Wort auch in der Mose-Erzählung wieder. Es wird benutzt für das Körbchen, in das Mose von seiner Mutter gelegt wird und in den Nil ausgesetzt wird. Ich weiß nicht, ob ihr dieses wunderschöne Bild ein bisschen sehen könnt, aber dieses Wort für das Körbchen, in das Mose gelegt wird, ist genau dieses alte Wort, Teva, was wir auch für die Arche haben. Also Mose wird in der Mini-Arche bewahrt und gerettet, bis ihn die Tochter des Pharaos aus dem Fluss zieht. Und es gibt tatsächlich auch noch andere Parallelen zwischen der Noah- und Mose-Erzählung, aber darauf komme ich dann später nochmal zurück. Es ist auch auffällig, finde ich, dass die Anleitung für den Bau der Arche in den Versen 14 bis 16 in Gottes Rede an Noah relativ ausführlich ist, im Vergleich zum Bericht von der eigentlichen Sintflut, die nur einen Vers einnimmt. Gott sagt nicht, dies und das und jenes wird alles Schreckliches passieren während der Sintflut und das wird geschildert in dramatischen Bildern, so wie wir es aus Blockbustern kennen oder so, sondern es gibt eine relativ lange Anleitung, wie die Arche gebaut werden soll und wie sie beschrieben wird. Und deswegen, glaube ich, hat die Arche eben auch eine besondere Bedeutung in dieser Geschichte. Deshalb lasst uns diese Beschreibung einfach noch mal ein bisschen genauer angucken. Und jetzt kommen wir auf meinen sprachwissenschaftlichen Hintergrund. Einmal ist da das Gopherholz. Da bist du drüber gestolpert, Lisa, heute Morgen, als ich den Text gelesen habe. Ich habe bewusst diese Übersetzung gewählt, weil wir wissen ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig, was Gopher für ein Baum gewesen sein soll. Aber mein Linguistenherz schlägt halt da höher, wo ich gelesen habe, dass das Wort für Pech, das hebräische Wort für Pech, mit dem die Arche von innen und außen bestrichen werden soll, Kofa heißt. Also in dem Text steht irgendwie Gopher und Kofer. Und das finde ich persönlich, wenn ich mir biblische Texte eben auch als Text angucke, was ganz Spannendes. Und es ist mit Sicherheit nicht zufällig dort. Aber das ist nur eine kleine Nebenanekdote. Die meisten anderen Übersetzungen reden einfach von einem sehr stabilen Holz. Ist ja auch klar. Dieses stabile Holz muss eine gesamte Großfamilie und mehrere, weiß nicht, hunderte, tausende Tiere beherbergen. Und dann gibt es da, habt ihr hinter den Zellen ein Sternchen in Vers 14. Da ist man sich tatsächlich gar nicht so sicher, wie man dieses Wort, das hebräische Wort, übersetzen soll. In manchen Übersetzungen steht da Kammern oder Zimmer. Das wird auch manchmal so dargestellt in Bildern, so jedes Tier hat sein Zimmer oder so. Aber tatsächlich kann das Wort auch die Bedeutung Schilfrohr haben vom Hebräischen her. Und das ist von der Logik tatsächlich, wenn man darüber nachdenkt, dass es hier um Pech und Holz geht, ist Schilfrohr an der Stelle als Material gar nicht so abwegig, wenn es um den Archebau geht. Und es war auch ein total üblicher Baustoff zur Dichtung von Holzfugen. Und es wird auch in anderen Fluterzählungen aus Mesopotamien als Material für die Arche erwähnt. Auch das Dach in Vers 16 ist offenbar gar nicht so einfach zu übersetzen. Professor Dr. Norbert Baumgart schreibt, entweder wird das Wort mit antiken Übersetzungen als Lichtöffnung, Fenster oder als Dachabdeckung verstanden. Für Letzteres sprechen Wortäquivalente im Akkadischen, Ugaritischen und Arabischen. Bei weiteren Angaben zum Dach tappt man im Dunkeln. Möglicherweise ragte das Dach eine Elle um den Kasten seitlich hervor, wie eine kleine Pilzform. oder das Dach überragte, eventuell mittels Stützhölzern, um eine Elle die Arche, sodass ein Lichtband rundherum entstand. Also dieser Text hat einige Sachen, die gar nicht so ganz klar sind. Und trotzdem rede ich darüber. Und ich werde auch noch weiter darüber reden. Nämlich über die Größe der Arche, die Maße. Sie werden übersetzt mit ungefähr 150 mal 25 mal 15 Meter, was einem Quader mit ungefähr 56.000 Kubikmeter Fassungsvermögen entspricht. Und natürlich ist mir klar, das ist jetzt alles eine Spielerei. Jetzt ist die Frage, passt da wirklich eine Großfamilie rein? Passen da Tiere rein? Und mit dem gesamten Futter, was die ernähren soll für mehrere Wochen? Wir wissen es nicht. Wir haben keine Ahnung. Und das ist auch überhaupt nicht das Wichtige an dieser Geschichte. Aber dass der Schreiber dieses Textes die Maße da überhaupt reinschreibt in den Text, das ist ja anscheinend schon wichtig. Und es gibt hier Parallelen zum Tempel von Jerusalem, wie er im 1. Königebuch Kapitel 6 beschrieben wird. Das heißt, die Maße sind in der gleichen Reihenfolge Länge, Breite, Höhe und die Höhe von Arche und Tempelhaus sind gleich. Die Tür an der Seite und die drei Etagen sind wohl auch sehr ähnlich zum Tempelbau. Und wenn wir diesen Gedanken weiterdenken, dann ist die Arche nicht nur eine Art Aufbewahrungsbox, sondern sozusagen der Ort, an dem Gott selbst wohnt. So viel einmal zu dem Rettungsboot, was eigentlich ein großer Rettungskasten ist. Kommen wir zu dem zweiten Teil, nämlich zu Noah, der Typ, der sie bauen soll, diese Arche. Wir wissen von Noah tatsächlich herzlich wenig. Er wird aber in den zwei Versen, die von ihm erzählen, nämlich vor dem Bau der Arche, als gerecht und untadelig bezeichnet. Es wird ebenfalls gesagt, dass er Gunst bei Gott findet und er mit Gott lebt. Oder, wie man Vers 9 auch übersetzen kann, Noah ging beständig mit Gott. Der Name Noah geht vermutlich auf die Wurzel des hebräischen Wortes für sich niederlassen, ruhen, zurück. Und er wird innertextlich schon bei Noahs Geburt auch noch mit einer weiteren Bedeutung überliefert. Ich lese das kurz vor, im Kapitel vorher heißt es, und Lamech lebte 182 Jahre und zeugte einen Sohn. Und er gab ihm den Namen Noah, indem er sagte, dieser wird uns trösten über unsere Arbeit und über der Mühsal unserer Hände von dem Erdboden, den der Herr verflucht hat. Das heißt, Noah wird auch mit Trost assoziiert. Sich niederlassen, ruhen, was wiederum interessant ist, weil in dieser ganzen Fluterzählung gibt es ein Motiv, eine Emotion Gottes, die sehr stark hervorgehoben wird im Vers 5, als nämlich Gott auf seine Schöpfung schaut und sieht, was die Menschen daraus gemacht haben, dann spricht die Bibel davon, dass Gott Schmerz und Trauer empfindet. Die Volksbibel übersetzt Herzschmerz. Gott, der Schöpfer der Welt, hat Herzschmerz, denn der eingeschlagene Weg der Menschheit verursacht vor allem Leid und Zerstörung. Und Noah wird nun hier eingeführt im Voraus der Sintfluterzählung als der Tröstende. Und selbst sein Urgroßvater Henoch wird ebenfalls im 5. Kapitel zweimal gesagt, dass er mit Gott wandelt. Das gleiche Wort wie in Vers 9 bei Noah. Henoch wird schließlich in den Himmel entrückt. Das heißt, er stirbt nicht einfach, sondern er wird von der Erde in den Himmel versetzt. Es gibt keinen Leichnam, der zurückbleibt auf der Erde. Und das geschieht im Alten Testament nur noch mit Elias, einem sehr wichtigen Propheten. Das ist also bei Menschen, die eine sehr enge Verbindung zu Gott haben, passiert das. Und aus dieser Linie kommt Noah. Sein Urgroßvater wandelte schon mit Gott. Und aus anderen Fluterzählungen aus dieser Region eben wissen wir, dass es dort auch Helden gibt, die die Flut überleben. Die haben ein bisschen seltsame Namen, müsst ihr euch nicht merken, ich sage sie trotzdem, weil ich es gut finde. Utnapishtim aus dem Gilgamesch-Epos zum Beispiel, König Tsiusudru aus einer sumerischen Flutgeschichte und Xisutros aus einer Fluterzählung babylonischen Ursprungs. Das sind drei Beispiele für altorientalische Helden, die nach überstandener Katastrophe unter Umgehung des Todes zu den Göttern entrückt und mit Unsterblichkeit beschenkt werden. Noah allerdings wird in der biblischen Erzählung von der Sintflut eigentlich gar nicht näher beschrieben. Und er wird auch in der hebräischen Bibel nach der Katastrophe überhaupt nicht entrückt. Und wir wissen aus dem Text heraus noch nicht einmal explizit, wie er gelebt hat, damit er vor Gott Gunst findet. Er tritt bis zur Flut nicht wirklich als Handelnder in Erscheinung. Der Handelnde, bis auf den Bau der Arche, ist in unserem Textabschnitt immer Gott. Er sagt, was zu tun ist, und Noah führt es aus. Weder muss Noah sich selbst überlegen, was für ein Gefährt er bauen könnte, noch muss er sich einen Kopf darum machen, wie er die Arche durch die Fluten navigiert, so Captain der Titanic mäßig. Sobald Noah in die Arche geht, ist Gott der Handelnde und der, der ihn in den Chaoswassern bewahrt. Und da ähnelt die Geschichte wieder der Mose-Erzählung. Bei Mose sind es seine leibliche Mutter und die Tochter des Pharaos, die ihn vor dem sicheren Tod bewahren. Er liegt einfach in diesem Schilfkästchen drin und Gott sorgt dafür, dass er bei denen ankommt. Und das Schilfkästchen von Mose ist übrigens, wie die Arche, auch innen mit Pech verfugt. Ich würde euch gern heute Morgen 10 Punkte aufzählen, die Noah gemacht hat, damit er ein untadiges Leben führt. Dann können wir alle nach Hause gehen und versuchen, es auch so zu machen. Aber leider wird von seinem vorsintflutlichen Leben gar nichts erzählt. Das Einzige, was mich wirklich angesprochen hat und festgehalten hat, ist die Aussage, er ging beständig mit Gott. Das ist die einzige Aussage, mit der ich auch irgendwie was anfangen kann. Er hat eine Beziehung zum Schöpfer der Erde. Das heißt, er ist in Kommunikation mit ihm. Er nimmt Gott ernst. Und das ist aus meiner Sicht der wesentliche Punkt dieser Erzählung. Wenn wir in den Text schauen, dann ist daneben untadelig auch noch das Verb gerecht. Dazu habe ich in einer sehr, sehr guten Online-Vorlesung, die ich euch auch empfehlen möchte, wenn ihr das noch nicht kennt, das nennt sich Bible Project. Die haben inzwischen viele Videos auch auf Deutsch, dann Bibelprojekt eben. Da werden verschiedene biblische Bücher angeguckt und analysiert und ein bisschen. Und da hat jemand gesagt, dass das hebräische Wort für gerecht in seiner Grundbedeutung vor allem eine relationale Dimension hat. Das heißt, eine Person wird mit dem Wort gerecht beschrieben, wenn ihre Beziehungen in Ordnung sind. Also es geht gar nicht unbedingt darum, wie jemand ist, wie der Charakter ist, dass er sich bewährt hat, sondern es geht um die Beziehungen, die in Ordnung sein sollen. Oder noch anders umschrieben, Noah lebte in seinen verschiedenen Beziehungen, Vater, Sohn, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Ehefrau, Ehemann und so weiter, in einem angemessenen oder unproblematischen Verhältnis. Frau Professor Katrin Gies fasst es noch mal ein bisschen besser zusammen. Das vorbildliche Handeln Noahs, das in Zusammenhang mit seiner Gottesbeziehung gesehen wird, besteht in seiner Gerechtigkeit, also in seinem sozialen Verhalten gegenüber seinen Mitmenschen und in seinem untadelig kultisch-rituellen Handeln. Gott ist ein Beziehungstyp, der uns Menschen auch so angelegt hat, dass wir in Beziehungen leben sollen. Zumindest bis zur Sintflut muss Noah im Gegensatz zu seinen restlichen, ihn umgebenden Mitmenschen so gelebt haben, dass Gott an seinen Beziehungen Freude hatte. Warum genau aber Noah nun gerettet wird, darüber haben sich schon viele Gelehrte den Kopf zerbrochen. Im Hebräerbrief haben wir eine frühe Deutung in Bezug auf seinen Glauben. Gott beauftragt Noah, einen hölzernen Kasten auf trockenem Land zu bauen. Früher hat mich diese und andere biblische Geschichten ehrlich gesagt in Panik versetzt. Wisst ihr warum? Weil ich dachte, oh mein Gott, wenn Gott mich beauftragt, irgendwas zu bauen aus Holz, um das Bestehen der Menschheit sicherzustellen, dann sind wir alle dem Untergang geweiht. Was, wenn der Fortbestand der Welt von mir und meinen handwerklichen Fähigkeiten abhinge? Oh boy. Das Wesentliche ist aber, dass Noah Gott kannte und in einer vertrauensvollen Beziehung mit ihm stand. So, dass er den Auftrag ausführte, weil er glaubte, dass es das Richtige war Und es ist auch kein blinder Gehorsam Noahs, weil er ein festes Vertrauen hat auf das, Gott es gut mit ihm meint. Und Gott sei Dank ist Gott nicht davon abhängig, dass ich eine Arche Noah bauen kann. Und Gott sei Dank erwartet das Gott wahrscheinlich auch nicht von mir. Aber ich glaube, Gott möchte, dass wir in Beziehung mit ihm leben. Und da, wo wir mit ihm wandeln und beständig mit ihm gehen, kann es sein, dass manchmal auch komische Sachen passieren, die wir machen sollen. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott dann mit uns ist. Und wie ich schon gesagt habe, die Arche hat nicht Noah gesteuert, die Arche hat Gott gesteuert. Und die biblische Erzählung ist, wie so oft, eben kein Tatsachenbericht. Und dieser Abschnitt ist jetzt auch kein Bauplan für unsere Arche, die wir jetzt bauen sollen, sondern sie ist eine Geschichte von dem Menschen, der Gott vertraut und gerettet wird. Und sein Glauben rettet nicht nur ihn selbst letztlich, sondern seine ganze Familie. Und in letzter Konsequenz natürlich auch die Menschheit in biblischer Sicht. Das heißt, die Rettung geschieht nicht, weil Noah so ein toller Handwerker war, sondern weil er Gott vertraute und seinem Wort. Deswegen wird Noah, und damit schließe ich, im Hebräerbrief auch zu jemandem erklärt, der durch den Glauben, das heißt durch ein hoffendes Vertrauen auf Gottes gutes Handeln, gerecht vor Gott geworden ist. So steht es im 11. Kapitel vom Hebräerbrief. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Dann werden ein paar Beispiele genannt, ich springe zu Vers 5. Wie kam es, dass Gott Henoch zu sich nahm, ohne dass dieser sterben musste? Niemand, so heißt es ja in der Schrift, konnte ihn mehr finden, weil Gott ihn zu sich genommen hatte. Der Grund dafür war Henochs Glaube. Denn bevor die Schrift von diesem Geschehen berichtet, stellt sie Henoch das Zeugnis aus, dass sein Leben Gott gefallen hat. Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Wie kam es, dass Noah nach Gottes Anweisung eine Arche baute, um seine Familie zu retten? Der Grund dafür war sein Glaube. Noah nahm die göttliche Warnung ernst, obwohl von dem angedrohten Unheil noch nichts zu sehen war. Durch sein Vertrauen auf Gott verurteilte er den Glauben der damaligen Welt. Er selbst aber wurde ein Erbe jener Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube ist. Und letztlich, wenn ihr schon viele Jahre dabei seid, vielleicht auch noch nicht so lange, dann wisst ihr auch, wie das Ende dieser Geschichte ist. Gott schließt einen neuen Bund und er verpflichtet sich selbst darauf, die Erde nie wieder zu vernichten durch eine Wasserflut, nie wieder Menschen umkommen zu lassen, auf diese Art und Weise. Und ich wünsche uns, dass wir Gott so erleben wie Noah, als den, der unsere Arche, wenn es gerade Fluten gibt, die uns umtreiben, steuert und lenkt, dass wir heil ankommen und dass er uns bewahrt. Amen.